Corso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Kolja Unger und
Niloufar Tahrizadeh.
Und wir sprechen über ihren Dokumentarfilm Gougouche, Made of Fire. Für alle, die sie nicht kennen, Gougouche war in den 60ern und 70ern der vermutlich größte Popstar des Irans. Sie spielte in zahlreichen Filmen mit und prägte die Mode ihrer Zeit, die Zeit des Schahs. Nach Ausrufung der Islamischen Republik 1979 wurde alles anders. Gefängnis, Hausarrest und ein Berufsverbot machten sie über 20 Jahre lang zur Gefangenen im eigenen Land. Frau Tahrizadeh, Sie sind erst kurz vor der Revolution im Iran geboren. Sind Sie dennoch mit der Musik von Gougouche aufgewachsen?
Ja, nicht nur ich, sondern auch die Generation, die nach mir zur Welt gekommen sind. Jeder kennt Gougouche und die meisten lieben sie für ihre gute Musik, für ihre Schauspielkunst und aber auch für ihre Licht, das Licht, was sie in sich trägt und ihre Kraft, was sie über die Jahre geholfen hat, weiterzumachen.
Das haben Sie schön gesagt. Wir wollen mal bei der Musik bleiben. Was ist das Besondere an Ihrer Musik?
Das ist ja so, Gougouche ist erste iranische Popsängerin. Und doch findet man in ihrer Musik Spuren von Blues, Jazz, Pop und aber auch ein bisschen iranische traditionelle Musik. Alles ist gemischt, genauso wie Iran. Iran besteht ja aus es sind ja viele Völker, Stämme, die zusammenleben mit verschiedenen Sprachen und auch verschiedene Musik. Und ich denke, sie vereint diese Musik zusammen, aber auch westliche Elementen und das macht es besonders einzigartig.
Wollen wir ein Beispiel hören? Do Panjere. Der iranische Popstar Gougouche mit Do Panjere hier bei Corso Kunst und Pop. Gougouche war auch international erfolgreich, sang auf mehreren Sprachen, tourte durch die ganze Welt und stand unter anderem beim legendären französischen Musikproduzenten Eddie Barclay unter Vertrag. Niloufar Tahrizadeh, in ihrem Dokumentarfilm erzählt Gougouche, wie sie im Ausland vom Fernseher saß und von der Islamischen Revolution 1979 im Iran überrascht wurde. Bald schon wusste sie, dass sie auf einer schwarzen Liste stand und ihr bei einer Einreise der Tod drohte. Warum, denken Sie, ist sie trotzdem in den Iran zurückgekehrt?
Ich denke, um zu sterben, muss man nicht unbedingt Atem verlieren.
Das müssen Sie kurz erklären. Das, ja. ist so bildlich gesprochen, wie Gougouche auch sprechen würde.
Ja, leider ist es so, Schicksal von vielen Menschen, die aus politisch schwierige Länder kommen, dass man in einen Alltag reingeworfen wird, der sich anfühlt wie jeden Tag sterben. Und was ich verstanden habe, war diese Zeit, dass Gougouche im Ausland verbracht hat, für sie so eine Zeit. Und sie hatte die Wahl zwischen langsamen Tod oder riskieren, dass sie zurückgeht und vielleicht doch in ihr Land leben darf, so wie sie es möchte.
Ja, sie war in einer unglücklichen Ehe, getrennt von ihrem Kind. Das war dem Vater zugesprochen worden und sie war zu der Zeit auch abhängig von einem Kokainderivat. Aber scheinbar war es vor allen Dingen das Heimweh.
Nein, es gibt auch eine ganz wichtige Sache. Gougouche und ihre Kollegen wurden davor, vor der Revolution, von allen Ländern, wie auch so wie man Iran mit Farah Diba und so
Glanz. Die Frau des damaligen Schahs, ja.
Genau, und danach ist es so, dass die alle von ganz oben nach unten gefallen sind. Man hat ihr ihre Geld nicht mehr gegeben in der Club, wo sie gesungen hat. Genauso wie jetzt 46 Jahre lang Iran isoliert war. Sie war plötzlich isoliert. So. Und ich denke, das war auch ein sehr wichtiger Punkt.
Als sie dann zurück im Iran war, Nach 1979 stand sie unter Hausarrest, hatte über 20 Jahre lang Berufsverbot. Eindrucksvoll, wie sie dann beschreibt, dass sie der Kunstfigur Gougouche den Kopf abschneiden und ein unauffälliger Mensch werden musste. Aber Gougouche, das erfahren wir von Anfang an in ihrer Doku, würde ein Comeback haben. Wie war das möglich in diesem rigiden System? Wieso kam da so eine Filmproduktionsfirma auf sie zu?
Ja, das ist eine sehr rätselhafte, aber sehr spannende Geschichte, über den ich schon noch einen Film machen könnte, ganz ehrlich.
Und ich bin gespannt.
Und ich denke, Gougouche ist von Anfang an ein Geisel gewesen von Islamischer Republik. Man dachte sich vielleicht, irgendwann brauchen wir sie für irgendwas und deswegen hat man sie nicht getötet. Aber es ist natürlich so, dass man mit ihr Geld machen könnte. Irgendwann hatte man vielleicht die Idee, dass man sie nach Ausland schickt, sehr viel Geld mit ihr verdient. Und ja.
So ist es dann auch passiert. Sie ist dann ins Ausland gekommen und das Regime hat mit ihr Geld verdient.
Ja, auf jeden Fall. Einige Leute haben mit ihr viel Geld verdient.
So konnte sie dann letztendlich das Land verlassen. Das war ihr aber bis zum letzten Sekunde nicht klar. Das hat sie ihnen geschildert. Hören wir mal kurz rein.
Als wir zum Flughafen gefahren sind, zitterte ich am ganzen Körper. Denn ich dachte, es wird das Gleiche passieren wie damals, als sie mir meinen Pass weggenommen und mich am Ausreisen gehindert haben. Das wird jetzt wieder passieren. Bei der Passkontrolle, mein Atem blieb mir im Hals stecken. Ich bin sicher, ich war kreidebleich. Beim Flugzeug war niemand. Ich bin eingestiegen. Als das Flugzeug abgehoben hat, dachte ich, jetzt kommen zwei Kampfjets links und rechts. Die halten das Flugzeug auf und bringen es zurück zum Boden und sie nehmen mich mit. Als dann die Durchsage kam, dass wir jetzt außerhalb des iranischen Luftraums sind. Als ich das Kopftuch abgezogen habe, als ich durchgeatmet habe, dachte ich, okay, dann ist alles gut gegangen. Und ich bin von meiner Heimat getrennt worden.
Ja, und diese Ambivalenz aus tiefer Angst und Heimweh, ist das eine Kollektiverfahrung aller Exil-Iranerinnen? Was würden Sie sagen?
Ja, definitiv. Dieser Verlust, dass man entscheiden muss zwischen einfach heimatlos zu sein oder frei sein, in Anführungszeichen, vor dieser Entscheidung stehen viele Iraner und Iranerinnen. Ich habe das große Glück, dass ich auch in Deutschland meine Wurzeln spüre. Also ich fühle mich tatsächlich als Deutsch-Iranerin und denke oft darüber nach, dass es für die Menschen, die in einem Land nicht wirklich angekommen sind oder dass sie älter waren, als sie ausgewandert sind, das ist ziemlich schwierig, nochmal Fuß zu fassen, ein Leben aufzubauen. Und so geht es unglaublich viele Iraner und Iranerinnen auf der ganzen Welt.
Gougouche kommt dann in Kanada an, da gibt es auch eine große exil-iranische Community. Sie hat über 20 Jahre nicht mehr gesungen und dann gleich ihr erster Auftritt in einem ausverkauften Stadion, als hätte sie nur eine kurze Auszeit genommen. Wie war denn das möglich?
Ja, und man darf nicht vergessen, dass diese Halle fast 20.000 Leute passen da rein. Mhm. Na? Was ich verstanden habe, sie hat mir gesagt, davor war ihr gar nicht so bewusst, wie berühmt sie war, weil früher gab es ja nicht Instagram und es gab nicht so viele Konzerte vor 46 Jahren. Die Fans kannten sie von Fernsehen oder schickten ihr Fotoalbums, damit sie unterschreibt. Und wenn sie einen Film gespielt hat, merkte sie, dass es erfolgreich würde, wenn es auf Titelbilder immer wieder kam. Aber dass mittlerweile so viele Leute einfach schon allein in Kanada so viele Menschen leben, dass 20.000 Leute in eine Halle reinkommen und auch in andere Länder und Städten ebenso, das war, glaube ich, für sie ein großer Schock, aber auch einiges zu verarbeiten.
Heute lebt sie in Los Angeles und setzt sich mit ihrem Ruhm, ihrem, wie wir jetzt eben gehört haben, erst dann erfahrenen Ruhm, auch künstlerisch für die Frauenleben-Freiheitsbewegung ein. Das ist ja der Aufhänger ihrer Doku. Auf einer Demonstration sagt Gougouche, niemand ist aus der Ferne Mitkämpfer an der Front, aber Mitleidende. Was bringt denn dieses Mitleiden aus dem Exil der Bevölkerung im Iran?
Das ist ganz wichtig, weil sie wissen, dass wir sie nicht vergessen haben, dass die Welt sie nicht vergessen hat. Und natürlich muss alles im Land beginnen. Vielleicht ein Teil davon auch hängt natürlich von Außenpolitik und alles andere ab. Aber sobald dort was beginnt, machen alle Iraner und Iranerinnen und aber auch andere, also es waren nicht wenige Deutsche, die in diese Demos Frau Leben Freiheit unterstützt haben. Und es ist aber wichtig für alle Leute, die im Gefängnis sitzen, für alle Leute, die in Hausarrest sitzen, dass sie wissen, man denkt an den. Nicht genauso wie Gugusch, die 21 Jahre lang zu Hause war und sie erzählt, sogar einige Kollegen, Menschen, mit denen sie Ton aufgenommen hat, Angst hatten, ihre Stimme am Telefon zu hören. Und sobald sie gesagt hat, hallo, hier ist Gugusch, die haben aufgelegt.
Mhm. Weil sie Angst hatten, dass sie jetzt eine Agentin ist oder weshalb?
Nein, sie hatten Angst, dass sie mit Gugusch in Verbindung kommen und die Islamische Republik auf sie auch losgeht. Und niemand wollte mit ihr zu tun haben, weil man hatte Angst, Ärger zu kriegen von Islamischer Republik.
1969 sang Gil Scott-Heron seine politische Konsumkritik »The Revolution will not be televised«. Die Revolution findet nicht auf den Fernsehbildschirm statt. Was würden Sie oder auch Gugusch ihm heute in Bezug auf den Iran entgegnen?
Ich finde, die Mischung macht's. Es ist wichtig. Wir leben in einer Welt, wo wir wirklich von einer Seite so miteinander verbunden sind. Wir erleben auf sozialen Netzwerken. Wir können live sehen, wie es in einem anderen Land irgendwas explodiert. 5 Sekunden später reden alle darüber und 10 Sekunden später wird wieder irgendein Fitnessprogramm hochgeladen. Das ist von einer Seite wunderbar. Und von der anderen Seite schrecklich, denn wir nehmen wahr, vielleicht wie wenig wir einfach machen können, wie ausgeliefert wir sind, wenn es um Krieg geht, wenn es um Gewalt gegen Kinder und Menschen geht. Und ich finde es wichtig, die Menschen, die eine Stimme haben, einen Lautsprecher vor sich haben oder viel Publikum haben, dass sie sich einsetzen, dass sie auch für die andere laut werden. Denn die Menschen, die in Klemme stecken, die nehmen es wahr. Die sehen es, wenn Coldplay auf der Bühne irgendwo für Frau Leben Freiheit was singt. Die nehmen alles wahr und die nehmen auch alle Menschen wahr oder Künstler wahr, die es ignoriert haben. Wir haben hier in Deutschland hoffentlich immer diese Luxusposition, dass wir da nicht das wirklich diese Schmerz selbst spüren müssen. Aber die, die das erlebt haben, verstehen ganz genau, was ich meine. Es ist wie Krebs haben, unter Diktatoren leiden, es ist wie Krebs haben. Niemand denkt, man würde es selbst bekommen, aber man hört es immer über anderen. Und bis man es nicht selbst bekommen hat, weiß man nicht, wie wichtig es ist, die Aufklärung und die Vorsorge.
Dann vielen Dank für diese Diktaturvorsorge. Das war der Corso-Podcast mit Kolja Unger und
Niloufar Tarizadeh.
Weitere Folgen finden Sie in der kostenfreien Deutschlandfunk-App. Der Film Gugusch Made of Fire ist ab morgen im Kino zu sehen. Wir sagen Tschüss und Khoda Hafez.
Khoda Hafez.
Corso. Kunst und Pop.